Vis-à-vis.
Frau Roth, was haben Sie in diesem einen Jahr für sich ganz persönlich besonders gelernt?
Also ich habe eines gelernt, dass man sich sehr, sehr viel vornehmen kann, dass es aber wirklich dicke Bretter gibt, wenn du sagst, ich will wirklich eine Veränderung, ich will Neuanfang, ich will Kulturpolitik machen, nicht Kultur verwalten. Und wenn man erlebt, dass du eigentlich faktisch in einer Art Ausnahmezustand arbeitest, denn dieses Jahr die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist, dann die Klimakrise, die keine Sekunde Pause macht, sondern dramatisch sich weiter verschärft, und dann natürlich mit dem 24. Februar der Krieg. Und ich habe natürlich erlebt in diesem ersten Jahr, dass alle Krisen, Konflikte, dass die eine ganz starke Auswirkung auf die Kultur haben und auf die Bedeutung, die Kultur in unserer Demokratie hat.
Frau Roth, blicken wir mal auf die Zeit mit und nach Corona. Wenn wir ins Theater gehen, Ihnen geht das so, mir geht das so. Sogar in den Premieren sind noch Plätze frei. Das Publikum kommt nicht zurück. Was können Sie tun als Kulturstaatsministerin?
Also ich glaube, am schwierigsten haben es tatsächlich die Kinos. Da sind die Theater noch besser dran als die Kinos. Und da ist tatsächlich etwa 35% erst an Zuschauerbelegung wieder da. Also wir erleben eine deutliche Zuschauerzurückhaltung. Ich glaube, die Gründe sind nach wie vor die Sorge, sich zu infizieren. Wir haben Hygienezertifikat jetzt auf den Weg gebracht. Und ich glaube, wir können wirklich nachweisen, dass nicht die Kultureinrichtungen die Superspreader sind. Dann ist zweitens tatsächlich so, dass die Leute sagen, was kommt auf uns zu an erhöhten Energiekosten? Können wir uns das leisten, Kulturangebote überhaupt noch wahrzunehmen? Das ist ein richtig wichtiger Grund. Ich höre, dass auch die Unsicherheit, die viele Menschen tief bewegt, der Krieg, die Unsicherheit, was bringt die Zukunft, dann so nicht dazu führt, dass die Leute sagen, jetzt gehe ich ins Theater, jetzt gehe ich ins Kino, jetzt gehe ich ins Konzert. Wir versuchen wieder Anreize zu schaffen. Wir versuchen mit dem Kulturpass, auf den ich wirklich stolz bin, ab nächsten Jahr jedem 18-jährigen Menschen in Deutschland ein kleines Guthaben zu geben, 200 Euro, um dann eine Art Interrail Fahrt zu machen in die Kultureinrichtungen, um sie zu inspirieren, um sie anzuregen. Denn es sind ja vor allem die jungen Leute, die ganz massiv unter der Pandemie gelitten haben.
Als Kulturstaatsministerin sind Sie natürlich auch verantwortlich für die Filmförderung. Und wir bleiben mal beim Kino. Die müsste wirklich mal auf neue Beine gestellt werden. Wie steht's da?
Es geht um drei wesentliche Punkte. Den Film attraktiv machen, auch an der Kinokasse. Das Kulturgutfilm zu fördern, wunderbare Filmproduktionen zu ermöglichen und drittens natürlich den Filmstandort Bundesrepublik Deutschland verstärken. Wir haben zahlreiche unterschiedliche Förderinstrumente und jetzt könnte ich ja sagen, wir machen so eine kleine Reform beim Filmfördergesetz, aber das reicht nicht aus, sondern wir setzen uns wirklich mit allen Akteurinnen und Akteuren hin und wollen Steueranreizmodelle, Investitionsfragen klären. Wir wollen die Autorinnen nicht vergessen. Wir wollen die Produzenten und Produzentinnen nicht vergessen. Wir setzen sie alle zusammen und wollen bis Ende nächsten Jahres dann wirklich eine umfassende Reform auf den Weg bringen, um den Film als Wirtschaftsgut, aber auch als Kulturgut zu stärken. Was wir geschafft haben, schon im allerersten Jahr, ist etwas, was international ganz großes Interesse ausgelöst hat. Wir haben nämlich eingeführt, dass ab nächsten Jahr die Filmförderung nach ökologischen Kriterien passiert, also Green Shooting, um zu zeigen, auch die Filmbranche, die eine sehr energieintensive Branche ist, kann sich Nachhaltigkeitskriterien geben. Wenn wir da eine Idee internationalisieren können, dann ist es doch richtig gut.
Es wäre ein eigenes Gespräch, jetzt nochmal die Dokumente aufzuarbeiten. Das machen wir auf keinen Fall, aber es war ein sehr wichtiger Punkt Ihres ersten Jahres. Es gab frühe Warnungen. Frau Roth, welche Lehren haben Sie aus dem gezogen?
Die Documenta hätte so nicht passieren dürfen und das war wirklich ein ziemlicher Schlag. Eine der Konsequenzen ist, wir brauchen eine Strukturreform. Das hängt jetzt natürlich ganz wesentlich von der Stadt Kassel ab und vom Land Hessen. Der Bund ist bereit, sich zu beteiligen. Aber eines ist klar, es wird nur Gelder geben von Bundesseite aus, wenn es auch eine Mitbeteiligung gibt. Also ich werde nicht mehr Gelder für die Documenta zur Verfügung stellen, ohne Einfluss nehmen zu können.
International waren viele Menschen geschockt von den antisemitischen Schmierereien. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland, die jüdische Gemeinschaft hat auch erschüttert reagiert. Haben Sie damit gerechnet?
Ich habe das Gefühl von Einsamkeit von Jüdinnen und Juden vielleicht tatsächlich unterschätzt. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ich bin ja auch als Kulturstaatsministerin verantwortlich dafür, die Kunstfreiheit zu beschützen. Die Freiheit der Kunst, die in vielen nicht-demokratischen Ländern massiv angegriffen wird. Aber es gibt eine Grenze der Kunstfreiheit und die Grenze ist da, wo der Artikel 1 unseres Grundgesetzes berührt wird. Wenn nämlich die Menschenwürde, wenn Antisemitismus passiert, wenn Rassismus passiert, dann gibt es eine Grenze für die Kunstfreiheit. Und ich glaube, das muss ein Leitmotiv sein für die Zukunft.
Sie setzen sich sehr für die Erinnerungskultur ein, Frau Roth, aber was ist denn jetzt mit dem Denkmal für die Opfer der SED-Diktatur? Die Mauer ist jetzt 34 Jahre schon gefallen. Warum gibt es das immer noch nicht?
Es war einfach tatsächlich der Ort, der Platz. Es gibt den Wunsch, nicht zuletzt von der Union der Opfer des SED-Regimes, die sagen, wir wollen, dass dieser Gedenkort, dieses Denkmal an einem sehr zentralen Platz ist in Berlin. Ich habe mit Frau Giffey drüber geredet, ich habe mit dem Bezirk Mitte drüber geredet und auch nochmal die politische Bedeutung klar gemacht. Und jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, was Richtung Spreebogen angeht. Ich finde, der Spreebogen wäre ein richtig guter Ort für dieses Denkmal. Im Sport würde man sagen, man ist jetzt unmittelbar an der Zielgeraden.
Das Humboldt-Forum, Frau Roth, im neu gebauten Schloss ist immer begleitet von Auseinandersetzungen, von vielen Debatten auch in den Medien. Ich denke da nur an die Kuppel und an die Inschrift, dass jeder die Knie vor Jesus beugen möge. Da haben Sie sich ja auch positioniert, indem Sie sagen, die wollen wir zumindest abends ein wenig verdecken. Wie sieht es insgesamt aus? Das ganze Humboldt-Forum ist ein bisschen aseptisch. Was wollen Sie machen? Wie kann man es ändern? Was haben Sie vor?
Wir sind dabei zu überlegen und zu prüfen, wie wir viel stärker das Humboldt-Forum mit in die Gesamtheit einbeziehen können. Ich glaube, das ist wichtig. So, und dann gibt es eine Debatte, ja, über die berühmte Kuppel und die Kuppelinschrift. Und da muss ich schon sagen, das hat mit Bibeloriginal nichts zu tun. Denn das hat sich der gute alte König einfach ausgedacht und hat daraus seinen eigenen Spruch zusammengestellt. Und ich glaube, wir sollten da sehr offensiv damit umgehen, auch mit der Frage, worauf basiert unsere Demokratie? Basiert die auf einem absolutistischen Königsreich, auf einer Monarchie oder auf der Demokratie, wie wir sie ja hoffentlich im nächsten Jahr oder sicher im nächsten Jahr auch in der Paulskirche in Frankfurt feiern wollen? Also finde ich richtig, dass man darüber diskutiert, dass man kontextualisiert. Ich glaube, das ist vor allem wichtig, dieses Zitat des Königs. Und dass wir uns als Demokraten noch mal bewusst werden, worauf basieren wir. Und die Idee war, nichts abhängen oder abbauen, sondern es war eine Überblendung, um darüber auch eine Diskussion zu ermöglichen. Und was ich mir allerdings wirklich wünsche, weil Sie sagen, das wirkt so aseptisch. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe in vielen Städten in unserem Land, aber auch in Berlin, dass wir diese riesengroßen Betonflächen überwinden. Also für mich wirkt es eiskalt und im Sommer wird es aufgeheizt wie ein Backofen. Und ich frage mich, wo ist die Begrünung, Greening the City, in der ganzen Welt wird überlegt, wie wir die überhitzten großen Städte runterkühlen durch eine systematische Begrünung. Ich habe das jetzt schon mehrere Male eingebracht. Das beziehe ich wirklich aufs Humboldt-Forum. Das beziehe ich auf das Kulturforum, eine betonierte Fläche. Also da haben wir noch einiges zu tun.
Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie die Ukraine erwähnt und den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg. Sie sind mit dem ukrainischen Kulturminister in regelmäßigem Austausch. Ich möchte noch ein anderes Thema hier einbringen, eine Krise, die uns ja auch alle sehr beschäftigt, nämlich die im Iran, die Aufstände im Iran gegen dieses Terrorregime der Mullahs. Was können Sie tun? Wie können Sie sich mit den Kulturschaffenden dort verbinden und sie unterstützen?
Ich kann mir vorstellen, mit den Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Regime zusammenzuarbeiten. Wir können bei der Berlinale, und ich gehe wirklich sehr davon aus, dass bei der Berlinale nicht diejenigen vergessen werden, die mit zu den wichtigsten Filmemachern auf der ganzen Welt gehören, wie Shafar Panahi, der ja der einst auch in der Jury war und aber nie ausreißen konnte, und unter Kosliks Zeiten ist dann eben ein weißer Stuhl auf der Bühne gewesen in der Berlinale, um zu erinnern, Shafar Panahi, wir denken an ihn. Also bei allen Veranstaltungen, sei es bei Kulturveranstaltungen wie der Berlinale oder der Münchner Sicherheitskonferenz, muss der Iran eine Rolle spielen, und als Stimme der Freiheits- und Bewegung ist immer auch die Kultur von besonderer Bedeutung.
Letzte Frage, Sie haben viele Projekte. Welches liegt Ihnen für die nächsten 3 Jahre am meisten am Herzen?
Mir liegt sehr am Herzen, dass wir das Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankern, denn weltweit wird die Demokratie angegriffen, und mit die Ersten, die angegriffen werden von den autoritären, autokratischen, diktatorischen Regimen, sind Journalisten und Journalistinnen und sind Künstler und Künstlerinnen. Und deswegen wird doch einem so bewusst, auch nicht zuletzt, wenn man sich anschaut, dass der Krieg von Putin in der Ukraine auch ein Krieg gegen die Kultur ist, wo systematisch jetzt schon über 1000 Kultureinrichtungen angegriffen worden sind, sage ich, umso deutlicher muss es doch bei uns sein, dass Kunst und Kultur die Stimme unserer Demokratie sind. Und das möchte ich im Grundgesetz verankert haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.